herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des seine Entscheidung zu diesem Podcast langsam bereuenden Thorsten.
Langsam oder vielleicht auch ein bisschen schneller, ja.
Und meiner Wenigkeit Björn. Thorsten bereut diesen Podcast, weil wir die lange vor uns hergeschobene Entscheidung, Union zu lesen, jetzt tatsächlich durchgeführt haben. Oder nicht die Entscheidung durchgeführt haben, aber wir haben es jetzt tatsächlich gelesen.
Ja, weil es ist halt dran, ne? Es ist, wir haben halt gesagt, bei dem Wildstorm-Kram, den lesen wir so, wie er erschienen ist. Und es ist, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Erstaunlich früh dran, ja.
Früh dran, weil es ist erschienen im Juni 1993. Die Nummer 1 mit einem Embossed-Vollcover. Also so richtig schön, dass jeder Sammler das auch gleich mitgenommen hat, weil diese tollen Cover hat man sich ja damals nicht entgehen lassen. Die Nummer 2 kam dann im Oktober, die Nummer 3 im Dezember und die Nummer 4 dann schließlich im März 1994.
Also ich hatte es mir damals entgehen lassen tatsächlich. Aha. Das ist eine der wenigen Wildstorm-Serien, die so früh am Anfang kamen, die ich mir geklemmt habe. Ja.
9 Monate für 4 Hefte gebraucht. Ist ja auch schon wieder eine Kunst, selbst in Wildstorm- und Image-Verhältnissen muss man da erstmal drankommen.
Ja. Und das war es dann auch so. Es ist eigentlich ja eine Miniserie, wenn man so will.
Ja.
Hat nicht so ganz die Charakteristik von einer Miniserie. Kommen wir aber später zu.
Genau. Es gab dann hinterher noch eine Nummer 0, wo man nicht so genau weiß, gehört die jetzt zur Volume 1 oder zur Volume 2, weil das Artwork schon von dem Zeichner von der Volume 2 gemacht wurde. Aber zeitlich hängt es eigentlich eher an Volume 1 dran. Haben uns aber jetzt mal entschieden, dass wir uns die 0 für später aufbewahren und jetzt nur die ersten 4, also die Original-Miniserie, behandeln. Und bevor jemand sich fragt, warum er das nicht lesen sollte, die Veröffentlichungspolitik macht es einem einfach. Es ist nichts davon auf Deutsch erschienen und auch in der DC-App, an der Stelle lieben Dank an den First Otti, der da mal kurz nachgeschaut hat, ist es nicht vorhanden. Das heißt, ihr kommt eigentlich gar nicht in Versuchung, das zu lesen und das ist auch gut so.
Ja, ich habe es ja nicht umsonst auch damals ausgelassen. Es ist irgendwie ja nicht so eine der Wildstorm-Serien. Jetzt nicht nur qualitativ, wo wir ja auch noch drauf kommen, aber auch grundsätzlich so vom Gefühl her ist das nicht irgendwas, was so total wichtig ist, was einem als erstes einfällt, wenn man irgendwie über das Wildstorm-Universum redet. Das ist irgendwie etwas, das so ja auch noch im Wildstorm-Universum ist.
Wobei Union als Charakter natürlich in dem ersten Crossover, zu dem wir ja noch lesen, in unserer Special-Reihe tatsächlich dann nochmal auftaucht und auch nochmal semi-wichtig wird.
Ja, aber ich hatte damals schon, und deswegen habe ich es wahrscheinlich auch rausgelassen, nicht so das Gefühl, als verpasst man was, wenn man das nicht liest. Klar, der wird nachher nochmal in diesen Crossover reingepackt, aber der Charakter an sich war jetzt nicht so, es war irgendwie kein Thema. Man sprach nicht drüber oder ja, das ganze Konzept ist ja auch ein bisschen schwammig.
Ja.
Wer hat es denn verbrochen? Das kann man wirklich sagen, verbrochen. Ich sage immer verbrochen, aber in diesem Fall meine ich es auch so.
Das erste Problem, das dieser Comic hat, ist, dass es von Mike Heisler geschrieben wurde. Mike Heisler, eigentlich der Letterer der ersten Stunde bei Wildstorm, wenn man so will. Hat also bei Wildstorm Wildcats, Stormwatch, Deathblow gelettert. Hat bei Homage Studios dann auch Cyberforce gelettert von Mark Silvestri. Hatte The Max gelettert. Und versucht sich hier das erste Mal am Schreiben. Also quasi, da ich ja schreiben kann, sprich lettern, kann ich bestimmt auch schreiben. Sprich, Storys entwickeln. Und das bewahrheitet sich hier nicht so ganz.
Ja, das waren halt wilde Zeiten damals. Die Comics liefen halt relativ gut, auch wenn jetzt diese Phase, jetzt die totale Hochzeit, glaube ich, auch schon wieder fast vorbei war. Aber wenn da ein, sage ich mal, ein Buddy von dir, in dem Fall von Jim Lee, mit dem er viel zusammengearbeitet hat, kommt und sagt, hey, ich habe da eine Idee, darf ich vielleicht auch mal? Dann sagt man, ja, warum eigentlich nicht?
Hm.
Das kriegen wir schon so los, dass wir da nicht drauf zahlen. Also mach halt.
Das ist ja bei Homage Studios ohnehin Usus gewesen, ne? Wenn du überlegst, wie die anderen Geschichten entstanden sind, die wir bis jetzt gelesen haben, wo dann auch Brandon Choi als Buddy von Jim Lee kommt und mitschreibt und auch bei Cyberforce, was ja auch in den Homage Studios entstanden ist, hat ja Eric Silvestri, der Bruder von Mark, im Prinzip die Story geschrieben oder zumindest die Skripte.
Ja, also das ist generell nicht unüblich. Das war auch teilweise bei Savage Dragon so, dass er für die Spin-Off-Serien oder so alte Weggefährten dann nochmal geholt hat, wo man jetzt nicht gerade sagen würde, da wartet die Welt drauf, dass die da endlich nochmal was machen oder so, weil die so mega populär sind. Also das ist schon viel so gewesen, dass man da auch gerne mal Freunde und Bekannte und Weggefährten da hat machen lassen. Weil es ging ja auch, es wurde ja sowieso gekauft.
Ja, es wurde ja erstmal wegen dem Artwork gekauft, ne? Vornehmlich.
Ja, und es wurde auch wegen dem Hype gekauft, natürlich. Ja. Ne? Und vielleicht wurde es auch wegen dem, was war das, ein Embossed Foil Cover gekauft?
Genau.
Zum Beispiel, wenn alle Stricke, wenn es der Letterer schreibt, dann muss man halt ein Embossed Foil Cover machen.
Ja, und sie haben sich ja einen Zeichner geholt, der ja zumindest zu dem Zeitpunkt auch bekannt war, wenn nicht sogar beliebt. Und zwar hat das Artwork hier, ich sag jetzt auch mal verbrochen, der Mark Teixeira, der 1982, 83 in die Comicwelt eingestiegen ist, indem er für Masters of the Universe diese Mini-Comics für Mattel gemalt hat, die bei den Figuren so mit in dem Blister mit drin waren.
Geiles Zeug.
Ja. Hat dann bei DC ein bisschen Hex gezeichnet und ist dann 86 zu Marvel gekommen, hat da Cyforce gemacht und dann anschließend Punisher War Journal, Ghost Rider und Wolverine von 1990 bis 93 hintereinander weg. Häufig eigentlich dann nur das Inking, aber wahrscheinlich dann auch, wie du im Vorfeld sagtest, auf den Breakdowns anderer Zeichner, die dann die Pencils wahrscheinlich nicht so ausgearbeitet haben. Auf jeden Fall war er zu dem Zeitpunkt sehr beliebt. Die Ghost Rider Serie, die er 1990 gemacht hat, ist auch die neue Serie mit Danny Ketch, wo der gerade eingeführt wurde. Und von da aus und von Wolverine ist er dann direkt bei Wildstorm gelandet und hat sich halt dieses Union vorgenommen.
Also ich bin großer Fan, ich will jetzt nicht sagen gewesen, das wäre gemein. Ich bin eigentlich immer noch, oder großer Fan ist halt auch übertrieben, aber ich mag die Sachen, ich bin schon Fan von Teixeira, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich in meiner Jugend die Ghost Rider Sachen von ihm gelesen habe, damals noch auf Deutsch, also da war ich wirklich noch sehr jung. Ich habe ja relativ früh mit den amerikanischen Originalen angefangen und die sind damals bei Bastei rausgekommen und das hat mich schon ziemlich weggehauen. Wie gesagt, da hat er nur getuscht, aber er ist natürlich ein sehr expressiver Tuscher oder ein sehr ausdrucksstarker Tuscher, der seinen Stil stark reinbringt. Und deswegen sieht man das schon sehr stark, dass er das getuscht hat. Bei manchen sieht man es mehr, bei manchen weniger. Bei ihm sieht man es besonders stark. Und ich mag den eigentlich sehr. Und deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass ich Union mir damals gar nicht geholt habe. Wahrscheinlich habe ich diese Verbindung nicht so sehr hergestellt.
Hast du damals auch schon so stark auf Zeichner geguckt? Und so 1990, 91?
Schon relativ früh, ja. Ohne jetzt einen zu langen Exkurs zu machen, McFarlane und Larsen sind mir da schon in den deutschen Spider-Man aufgefallen. Und da war ich schon Fan. Und deswegen habe ich ja angefangen, weil ich den Zeichnern gefolgt bin zur Image, habe ich ja angefangen, US Comics zu lesen. Ja, aber wahrscheinlich nicht stark genug, um dann, oder zumindest war er dann nicht so sehr bei mir auf dem Schirm, dass ich dann mir Union jetzt zugelegt hätte damals, als das Original rausgekommen ist. Und vielleicht wäre meine Liebe dann auch ein bisschen abgekühlt gewesen, denn ich finde das nicht schlecht, was er hier macht, aber es funktioniert irgendwie nicht. Aber haben wir noch ein paar andere Personalien abzuklappern, bevor wir das alles auseinandernehmen?
Ja, im Prinzip nur das Übliche, was man bei Wildstorm sonst so an Personalien hat. Also Joe Chido mit Wendy Fouts und Paige Apfelbaum für die Colors. Jim Lee als Co-Creator von Union. Bill Oakley hat das Lettering übernommen und John Constanza auch noch.
Genau, das erste Ausgabe hat Heisler selber gelettert.
Genau.
Und dann war er ja, jetzt ist er ja Autor, dann war es ja wahrscheinlich vielleicht unter seiner Würde.
In den Letterpages steht, dass er die Nummer 2 nicht lettern konnte, weil er zu einer Hochzeit musste.
Ah, okay, ja gut.
Da frage ich mich natürlich, über wie viele Tage hinweg man so ein Ding lettert, dass eine Hochzeit dann dazu führt, dass man das dann nicht fertig bekommt.
Es gab auf jeden Fall noch mehrere Hochzeiten, weil die 3 und die 4 hat er ja dann auch nicht mehr gemacht.
Ja, zugegebenermaßen hat er halt auch viel anderes gelettert zu der Zeit. Kann sein, dass da halt irgendwie einige Titel dann wichtiger waren als das Ding, das er selber geschrieben hat oder so.
Gut, man sollte halt meinen, dass er natürlich das dann direkt lettert, aber okay, wer weiß, wie die Umstände da waren.
Ja.
Ja, machen wir noch direkt da weiter. Teixeira. Handwerklich ist das sicher in Ordnung. Also der Typ kann zeichnen, das ist keine Frage. Die Frage ist, ist er hier der Richtige? Gibt man ihm was Vernünftiges zum Zeichnen? Und wie sehr hat die Colo das Ganze versaut?
Also was mir bei dem Artwork auffällt, dass das auf mich noch einen sehr sketchigen Eindruck macht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er nicht genug Zeit, obwohl nicht genug Zeit kann eigentlich gar nicht sein, wenn man überlegt, wie viel Zeit zwischen den Heften gewesen ist. Und er hat in der Zeit jetzt, glaube ich, auch nicht viel für Marvel gemacht oder sowas. Wirkt ein bisschen hingeschludert an einigen Stellen. Er arbeitet viel mit Schattenrissen der Figuren, dass man auch gar keine Details der Figuren oder so sieht. Und auch da, wo die Figuren prägnant im Vordergrund stehen, wird halt sehr viel mit Schatten gearbeitet, sehr viel große Inkflächen, sodass auch da Details häufig dann im Schatten verschwinden. Er hat viele kleinteilige Panels, wo wo man nur so Miniaturfiguren im Prinzip sieht. Also als wenn man so mit Plastiksoldaten spielt oder so, die da irgendwo hinstellt. Man hat keine Gesichtsausdrücke, man sieht halt nur Leute irgendwo, wie sie in der Szene stehen. Und selbst da sind die Hintergründe kaum vorhanden.
Ja, hat sehr wenig Backgrounds, macht er nur wirklich nur das Nötigste. Und das sieht dann auch nicht besonders cool aus.
Und viel zu viele Speedlines.
Ja.
Da ist nicht eine Seite, wo nicht irgendwie, ich sag jetzt mal etwas übertrieben, vielleicht 100 Linien einfach irgendwie als Speedlines draufgemalt sind. Finde ich ganz fürchterlich in der Masse, wie das hier eingesetzt wird.
Ja, das Storytelling funktioniert auch nicht wirklich gut. Also es ist nicht immer 100% klar, was passiert. Also es wirkt ein bisschen hingerotzt, da gebe ich dir recht. Es wirkt so sketchy, was natürlich auch ein bisschen sicherer Stil ist. Aber hier ist es sehr extrem. Jetzt würde ich auch sagen, dass er vielleicht auch nicht der beste Künstler ist für diese Art Comic. Damit will ich jetzt nicht entschuldigen. Also das ist jetzt keine gute Arbeit. Und für Teixeira sowieso, wenn man sich ansieht, was er so gemacht hat, gehört das wahrscheinlich zu den schlechteren, wenn nicht zum schlechtesten. Also du hast ja eben gesagt, er hat ja diese Masters-Mini-Comics gemacht. Oder er hat halt Ghost Rider, Punisher, Wolverine. Mhm. Das sind so diese Figuren, die seinem Stil auch ein bisschen stehen. Ich würde jetzt auch noch gerne Conan zum Beispiel von ihm sehen. Das sind so Sachen, die kann man sich richtig gut vorstellen im Stil von Teixeira. Bei Union haben wir es aber, ich sag mal, im Groben mit einer sehr, selbst für Wildstorm-Verhältnisse ziemlich typischen Superhelden-Sache zu tun. Würde ich sagen, sowohl von den Stories als auch von den Designs, als auch von den Antagonisten, die da vorkommen. Und das steht ihm überhaupt nicht. Das kommt halt noch erschwerend dazu, finde ich.
Ja, das ist dark and gritty, das man jetzt bei Punisher, Wolverine, Ghost Rider und so anbringen könnte, hat man hier eigentlich überhaupt gar nicht.
Nee, er hat da einen sehr organischen Stil, finde ich. Und die Designs hier sind alle sehr technisch. Das ist im Prinzip, wenn man es nicht in die Schublade Superhelden stecken will, dann steckt es in der Schublade Science Fiction. Und da passt er überhaupt nicht rein, finde ich.
Dazu kommt noch, dass ja Union von der Optik her oder auch von den Kräften her so ein bisschen auf diesem, ich sag jetzt einfach mal salopp, Leuchtstab basiert, den er damit sich rumschleppt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Teixeira da bei der Zeichnung sich wirklich der Tatsache bewusst war, wo er da hell und dunkel lässt, wenn er diesen Stab in der Hand hat, was dann durch die Colo noch schlimmer wird. Weil du hast diesen grell leuchtenden Stab, den er ständig in der Hand trägt, aber diese grüne oder blaue Farbe, je nachdem, welchen Stab er da gerade in der Hand hat, wirkt sich kaum auf die Colo aus. Das heißt, wenn ich so einen leicht leuchtenden blauen Stab in der Hand habe, sollte man ja meinen, dass das blaue Licht sich irgendwo ein bisschen auf die Farbgebung auswirkt. Das passiert sehr wenig, sehr selten. Und auch der Schattenfall, der Lichteinfall, sieht in den Panels nicht so aus, als wenn die von diesem Stab kommen. Wo ich mich manchmal gefragt habe, leuchtet das Ding jetzt eigentlich oder leuchtet es nicht? Aber es gibt halt Panels, wo man das deutlich sieht.
Ja, oder wusste Teixeira, dass es leuchten soll, als er Licht und Schatten angelegt hat?
Ja, gute Frage.
Vielleicht wusste er es gar nicht. Wir haben jetzt so viel über die Colo geschimpft. Was ist denn da eigentlich so schlimm dran? Also mir persönlich ist sie viel zu grell und viel zu bunt für den Zeichenstil von Teixeira. Und es werden teilweise so Texturen, also gerade in der ersten Ausgabe, nach hinten raus wird es ein bisschen besser, werden so Texturen in den Hintergrund geballert, die irgendwie aussehen wie aus einem schlechten Computerspiel. Also gerade die erste Ausgabe ist diesbezüglich extrem verhunzt worden und man da irgendwie kompensieren wollte, dass es da so wenig Backgrounds gibt, aber dann doch bitte nicht so.
Ja.
Also auch wenn man sich die anderen Arbeiten ansieht, wir sind jetzt in so einer Übergangsphase von der digitalen Colo und da wird natürlich auch viel gemacht, weil man es kann. Und wenn man sich die älteren Sachen ansieht, die Teixeira gezeichnet hat, die sind alle ein bisschen flatter koloriert und das steht dem auch besser. Mit den vielen schwarzen Flächen, die er so benutzt, ist das kein guter Stil für viele Farbverläufe oder so. Das ist auch so das Problem, was man immer hat, wenn man zum Beispiel moderne Cover von Frank Miller sieht, die modern koloriert worden sind. Und jetzt in Millers aktuellem Stil, das beißt sich halt total, das funktioniert halt nicht und das sehe ich hier halt auch.
Ja. Ja klar, wenn du hart Licht und Schatten hast, wie das hier der Fall ist, dann wird es ein bisschen komisch, wenn du dann die Verläufe plötzlich irgendwo so in die Lichtteile noch irgendwie reinbringst.
Genau.
Das passt da nicht so doll.
Also es ist schon nicht besonders super gezeichnet und dann wird es durch die Colo, wo es vielleicht hätte man irgendwie ein bisschen retten können oder so, eigentlich noch verschlimmert. Das muss man ganz klar so sagen.
Es hilft natürlich auch nicht, dass du jetzt ja das typische Superhelden-Schema hast und deswegen Großteil der Kostüme halt so in Primärfarben gehalten wird.
Ja.
Das war so ein Helden, der primär rote Klamotten drin hat, mit so einem blau abgesetzten und hier noch ein bisschen gelb und auch vom Design her eigentlich sehr hell und sehr auffallend ist. Also als wenn du jetzt Superman oder so, also Superman kannst du ja auch jetzt schwer in so einer Dark and Gritty Geschichte unterbringen.
Genau. Es ist sehr bunt und ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben, diesen Zeichner dafür zu holen. Der ist halt komplett unpassend.
Die Frage können wir uns auch nochmal stellen, wenn wir über Wildcats sprechen. Weil Jay Lee dann an der Wildcats Trilogy arbeitet.
Auf den lasse ich nichts Schlechtes kommen. Aber ja, vielleicht irgendeiner sich gedacht, das ist ein cooler Zeichner, ich mag den, lass uns mit dem arbeiten, aber man hat hier dem Leser keinen Gefallen getan, sich selbst keinen Gefallen getan, T'Challa keinen Gefallen getan.
Aber das wird sicherlich gewesen sein. Die haben gesagt, guck mal hier, der ist super, den können wir haben. Mit dem wollte ich immer schon mal was machen oder der passt bei uns gut rein.
Ja.
Und dann gibt man dem irgendwas. So ein bisschen wie bei Tim Sale, wo man zugegebenermaßen da noch gesagt hat, der passt jetzt vom Stil hier rein. Aber dann so, ja. Was geben wir dem jetzt?
Auch nicht funktioniert. Was macht Wildstorm da eigentlich, dass die prinzipiell super Zeichner nehmen und dann das Ergebnis nichts wird? Das ist ja auch kein gutes Zeichen. Ne?
Wobei es ja Gegenbeispiele gibt. Da sind wir jetzt zwar noch nicht so gut angekommen, aber Brad Booth und dergleichen funktionieren ja doch sehr gut auf lange Sicht.
Ja, die haben die ja quasi aufgebaut, wenn du so willst. Ja, gut, so aber wobei ich jetzt auch nicht den Stand von Tim Sale jetzt kenne, den er dann damals hatte. Egal, das sind andere Comics. Was natürlich Union jetzt auch nicht hilft, ist, dass es von der Story her wenig besser ist als von der Artwork-Seite, um nicht zu sagen, noch erheblich schlimmer.
Ja, und jetzt kommt die Stelle, wo du möchtest, dass ich was von der Story erzähle, weil du dir wieder nichts gemerkt hast. Oder nicht merken konntest,
genau, weil
das so durcheinander ist.
Weil ich dem wieder nicht folgen konnte, genau. Und da baue ich darauf, dass du da irgendwie mehr Ehrgeiz hast, das zu verstehen, als ich, der schon wieder zwischenzeitlich kurz abgeschaltet hatte.
Okay, dann kommt jetzt der Teil für die Leute, die, obwohl man es nicht lesen müsste, trotzdem wissen wollen, was passiert in dem Ding. Wir starten in einem kleinen Städtchen namens Chichester im Staat New York, das dem Erdboden gleichgemacht wird und es bleibt noch ein riesiger Krater über von diesem Städtchen. Und Stormwatch, Team One, taucht dort auf, will helfen und herausfinden, was da geschehen ist und trifft auf den bis dato unbekannten Union. Winter als Stormwatch-Mitglied, wir erinnern uns, hat ja besondere Fähigkeiten, was Energie und Energiearten und Formen und dergleichen angeht. Und kann anhand der Energieform, die da dieses Städtchen platt gemacht hat, erkennen, dass Unions Energie der Form ähnelt und außerdem, so wird es formuliert, der Energieform eines bekannten Mörders ähnelt, womit eigentlich Bezug auf Regent genommen wird, den wir aus Stormwatch kennen und der hier dann auch nochmal kurz auftauchen wird. Und an der Stelle springen wir plötzlich 6 Monate zurück in der Zeit. Und erfahren, dass Union, sein richtiger Name ist Omen, im winterlichen Maine vom Himmel fällt und dort von einer Künstlerin namens Jill gefunden wird, gesund gepflegt wird und die verliebt sich dann in ihn. Omen erzählt Jill von seiner Welt, während er da über die Monate hinweg gepflegt wird und sagt ihr, dass er ein sogenannter Relayer, ein Soldat des Protektorats, des Protectorates ist und gegen das Directorate kämpft. Wir erinnern uns, auch das kennen wir von Stormwatch und dem Quatsch, den Regent uns erzählt hat. Union oder Omen sagt dann aber, er hat keine Ahnung, wie er auf die Erde gelangt ist oder wie er in seine Welt, die Agena heißt, zurückkommt, will aber unbedingt zurück, um seine Kameraden im Krieg zu unterstützen. Die verbringen dann einige Zeit miteinander und sehen dann irgendwann in den Fernsehnachrichten Bilder von Soldaten, die Union als Soldaten des Directorates identifiziert. Und die im Norden des Staates New York gesichtet wurden. Omen vermutet dann, dass sie hinter ihm her sind und macht sich dann auf, um sich das genauer anzuschauen. Jill überzeugt ihn, dass er als Superheld einen Namen braucht, falls er mal mit Typen von Youngblood oder so zu tun bekommt, weil das dann vieles einfacher mache, wenn er irgendwie einen Namen habe. Und er entscheidet sich dann für den Namen Union, weil das die Bezeichnung des Prozesses ist, dank dem der Justice Stone, dem er seine Kraft verleiht, ihm diese Kraft verleiht. Ja. Zurück in der Gegenwart, also die 6 Monate, die wir zurückgesprungen sind, sind dann jetzt abgelaufen und wir sind in der Gegenwart. Stormwatch ist wieder da und Union belügt Stormwatch, ganz deutlich und sagt, er sei auf seiner Welt ein Gesetzeshüter und Kriminellen auf die Erde gefolgt. Und diese Kriminellen hätten Selbstmord begangen und hätten dadurch diese Zerstörung dieses Ortes initiiert. Battalion, der Anführer von Stormwatch, nimmt ihm die Geschichte nicht so ganz ab. Es beginnt ein Kampf zwischen Stormwatch und Union, der dann, wie das bei Stormwatch ja immer so ist, vorzeitig abgebrochen wird. Und das geschieht, weil es verschüttete Überlebende gibt, die dringend Hilfe benötigen. Und Stormwatch entscheidet dann, wir müssen jetzt unbedingt Leuten helfen. Und Union entscheidet dann aber seinerseits, dass er dabei dann auch hilft. Und man geht dann, ich sag mal, mehr so im Guten auseinander. Weil er hat ja geholfen, also muss er ja einer der Guten sein. Union kehrt zu Jill zurück, tischt ihr dieselbe Lüge auf. Und am Ende des ersten Heftes sehen wir dann ganz kurz zu Regent, der das Geschehen auf der Erde von einer als Wettersatellit getarnten Raumstation beobachtet. Und das ist auch die einzige Stelle, in der Regent auftaucht, also ähnlich wie bei Stormwatch. Da ist er und schwupp ist er wieder weg. So, dann kommen wir zu den Heften 2 und 3.
Willst du die wirklich noch alle zusammenfassen? Ich glaube nicht.
Das geht jetzt ganz schnell. In den Heften 2 und 3 machen wir plötzlich einen kompletten Schwenk, sind in Manhattan, wo Jill als Künstlerin ihr Portfolio vorstellen wird. Union ist scharf drauf, Superheld zu spielen, legt sich mit einem Speedster namens The Quickening an, trifft dann zwischendurch noch kurz auf Velocity von Cyberforce, ohne dass das irgendeine Konsequenz oder irgendeinen Grund oder irgendeinen Nährwert hat.
Der eine ist halt ein Speedster und Velocity ist auch eine Speedsterin. Und dann denkt er für einen Augenblick, sie wäre er, das ist alles. Da war die komplette Hintergedanke war, guck mal hier, ein Speedster, noch ein Speedster, muss jetzt mal wegen Universum, muss das jetzt irgendwie da rein.
So wird es gewesen sein. Trifft dann anschließend auf einen Wissenschaftler namens Nemo mit M vorne, dem The Quickening seine Kraft verdankt hat, wird in eine Falle gelockt von Nemo, entkommt dann aber dieser Falle, Nemo entkommt aber auch. Alles so ein zwei Hefte Stück dazwischen, das irgendwie die Story nicht weiterbringt.
Genau, und das ist das, was ich meinte mit diesem merkwürdigen Struktur für so eine Miniserie. Also es sind vier Hefte und für eine typische Miniserie, die vier Hefte sind, würdest du eigentlich sagen, du hast irgendwie eine Grundstory zu erzählen über vier Hefte. Jetzt ist es aber so, dass die Grundstory in Heft 1 und in Heft 4 sind, dazwischen gibt es so ein Superhelden-Intermezzo irgendwie.
Ja, ganz genau. Ja, in Heft 4 kommt das Ganze dann wieder zurück zu der Ausgangsstory.
Da war ich raus.
Da tauchen plötzlich zwei weitere Figuren aus Unions Welt auf. Und zwar seine Freundin, ehemalige Freundin, man weiß das nicht so genau, weil er ja mittlerweile auch was mit Jill hat. Und die wollen ihn eigentlich mit zurückholen, wieder auf ihre Welt. Er sagt aber, nein, geht nicht, ich habe hier noch was Wichtiges zu tun. Und erzählt denen dann, was eigentlich vorgefallen ist in der Zeit zwischen seiner Einkehr in Chichester und dieser Explosion. Weil wir wissen ja, er hat Stormwatch angelogen. Und was eigentlich passiert ist, ist, dass er von diesen Directorate-Soldaten, wegen denen er da hingeflogen ist und die er da bekämpfen wollte, überwältigt wird, für einen Spion gehalten wird, verhört wird. Unerwartet der Monarch des Directorate, Darian, hinzukommt, der mit Gewalt zum Reden bringen will. Union setzt sich zur Wehr und dann passiert unglückliches, unvorhergesehenes. Darians Stab und der Justice Stone und ganz komische Dinge, die ich auch nicht so ganz auf die Reihe bekommen habe, wie da jetzt die Zusammenhänge sind. Jedenfalls explodiert dann irgendwas ganz fürchterlich.
Mein Hirn.
Ja, dein Hirn. Nee, also Union fasst irgendwie den Stab an und die unterschiedlichen Energien oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht's Peng, die ganze Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht, inklusive der Kinder in der Stadt, was dann dazu führt, dass Omen von seinem Gewissen geplagt Selbstmord begehen will und den Stab des Monarchen, der blau ist, in seinen eigenen Justice Stone, den er auf der Brust trägt, reinrammt. Sein Justice Stone und sein eigener Stab waren bis zu dem Zeitpunkt grün. Und als er jetzt versucht, halt diesen blauen Stab in seinen grünen Stein da reinzurammen, passiert auch wieder was ganz Komisches. Und plötzlich ändert sich dann der Justice Stone von Union auch in blau. Und jetzt ist er halt irgendwie kräftiger als zuvor, weil er jetzt halt diesen Stab des Monarchen hat. Und der Selbstmord hat halt irgendwie nicht funktioniert. Und dann trifft er halt auf Stormwatch. Und dann ganz zum Schluss sagt er dann halt, er möchte auf der Erde verbleiben, weil die Erde ihn dringender braucht als seine eigene Welt. Denn dadurch, dass er den Monarchen ja getötet hat, mehr oder weniger unabsichtlich, ist ja der Krieg jetzt quasi vorbei oder so. Und das ist so der Grundtenor der Story.
Ja, man merkt schon, dass, ich will nicht sagen, das gibt keinen Sinn, aber das ist alles sehr Fanfiction-mäßig. Also es ist einfach irgendwie, jemand hat sich eine Welt ausgedacht und erklärt dir dann die ganze Zeit, was in dieser Welt passiert. Und das ist ja keine Geschichte. Das ist ja nur Lore, Worldbuilding oder sowas. Und darunter leidet das Ganze sehr. Jetzt könnte man meinen, dass die beiden mittleren Hefte vielleicht besser funktionieren, weil die halt mehr oder weniger straighte Superhelden-Stories erzählen, die auch nur lose miteinander verbunden sind. Also, wie du gesagt hast, da in Heft 3 gibt es halt diesen Mojo-Rip-Off-Charakter, Nemo, der halt komplett optisch so von diesem Mojo von den X-Men abgekupfert wurde. Und der hat halt diesen Quickening, auch ein super Name für einen Speedster, erschaffen. Das ganze Heft ist voll mit so Energie-Mumbo-Jumbo. Also du hast ja am Anfang schon erklärt, da ist Winter, der die Energiesignatur liest. Hm. Und da ist irgendwie die Energie, die diese Quickening gemacht hat. Und die kommt wieder von Energie. Und alles hat irgendwie, das ist so, alles wird, statt zu erklären, it's magic, wird hier erklärt mit, es ist Energie. Es gibt irgendwie nichts Konkretes. Naja, auf jeden Fall, diese meinen mittleren Hefte funktionieren aber auch als einfache Superhelden-Story ist aus meiner Sicht auch nicht.
Bei Vanish hast du dich beschwert, dass das alles Magie ist. Jetzt ist ja. Und jetzt ist es Energie und ist auch nicht richtig.
Nee, genau. Es ist immer dann nicht richtig, wenn man es nicht vernünftig aus der Story und der Handlung der Figuren und den Charaktern raus erklärt, sondern einfach mit irgendeinem, bei Star Trek ist es halt Techno-Bubble. Wenn halt, ne, dann wird halt irgendein anderes, also entweder es ist Technik oder es ist Energie oder es ist Magie. Sowas ist nie gut, wenn das einfach dafür herhalten muss, alles zu erklären.
Wie funktioniert der Heisenberg-Kompensator?
Ja, genau.
Gut, danke der Nachfrage.
Also, wie gesagt, diese mittleren beiden eigentlich superheldenmäßigen Hefte funktionieren an sich auch nicht, weil halt das einfach nicht gut geschrieben sind. Das sind halt keine guten Superhelden-Stories irgendwie.
Das ist halt auch so forciert, dass er jetzt unbedingt Superheld sein will. Mhm. Wir erfahren ja hinterher, dass er deswegen Superheld sein möchte, weil er der Meinung ist, dass er was gut zu machen hat, weil er halt so ein schlechtes Gewissen hat, dass er da diese ganze Stadt geplättet hat. Aber er setzt halt echt irgendwie drauf an, ich bin jetzt Superheld und ich muss jetzt dringend irgendwie Dinge tun. Hat keinen blassen Schimmer, wie man das macht, was ja auch erstmal in Ordnung ist für einen First-Time-Superhero, dass er sich erstmal irgendwo reinfinden muss. Aber auch das wird halt nicht thematisiert, genau. Da wird nicht mitgearbeitet.
Es wird nichts Cooles daraus gemacht. Im Prinzip sage ich jetzt einfach mal, also die Prämisse ist schon nicht besonders stark, aber damit hätte man was machen können. Da kommt dieser Typ aus einer anderen Welt und fällt auf die Erde und wird von einer Frau aufgepäppelt und die verliebt sich in ihn oder die verlieben sich gegenseitig ineinander. Das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden an Stories. Hat man aber jetzt zumindest bei Image oder im Wildstorm-Universum oder sonst irgendwas, wäre es wenigstens ein neuer Ansatz. Hm. Während die anderen alle so Corporate Superheroes sind, also ob Stormwatch ist, die irgendwie zu N gehören oder wegen mir auch Youngblood, die halt von der Regierung sind, ist Union halt einfach so ein Typ, der halt einfach, ja, vielleicht nicht weiß, wer er ist. So eine Fish-Out-of-Water-Story, ne, die ja so in Ansätzen im zweiten Heft ein bisschen drin sind, wo sie nach New York gehen und er dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen verloren ist und sie ihm da so ein bisschen zeigt, so funktioniert die Erde. Das ist zwar sehr klassisch und sehr, ja, tausendmal gemacht, aber wenigstens ist es irgendwas. Aber da wird leider auch nicht viel rausgemacht.
Ja, es ist recht plump. Es gibt eine Stelle, wo sie sagt, sie möchte ihm irgendwie eine Nudelsuppe machen oder was. Und er fragt dann irgendwie Chicken Noodle, keine Ahnung, was das ist. Im vierten Heft behauptet dann seine Freundin aus der anderen Welt, dass das Astraltor, über das er wohl scheinbar dahin gekommen ist, digitale Erinnerungsveränderungen durchführt und dass er nur deswegen überhaupt Englisch könne.
Ja.
Und deswegen so Worte wie Chicken Noodle, für die es auf seiner Welt gar kein Gegenstück gäbe, dann aber trotzdem für ihn funktionieren würden. Aber genau das ist halt das, mit dem er nichts anfangen konnte im ersten Heft.
Ja, das ist das, was ich immer gerne nenne, wenn man dem Leser das erklärt, was er sich gar nicht gefragt hat. Ne, wieso kann der eigentlich Englisch? Und dann wird das nachher total langatmig und umständlich und nicht besonders schlau erklärt. Und nachher hat man mehr Fragen, als man vorher gehabt hat.
Und Fehler.
Ja, und Fehler drin. Also wie gesagt, die Ansätze sind halt da oder auch diese Idee, dass er halt bei Jill landet und dass sie sich ineinander verlieben und dass die Beziehung zwischen den beiden vielleicht irgendwie was Wichtiges ist. Aber das wird uns immer nur gesagt. Wie gesagt, es gibt diese kleine Szene am Anfang, wo sie da Urlaub in New York machen, im zweiten Heft. Aber sonst...
Nee, sie macht keinen Urlaub, sind in New York, weil sie ihr Portfolio vorstellen möchte.
Einen Ausflug machen, sagen wir mal so. Urlaub ist nicht richtig ein Ausflug. Mhm. Und diese Dynamik ist ganz okay, aber dann will halt der Autor unbedingt, dass die beiden sich streiten und sich entzweien. Mhm. Und das wird auch so, das ist so albern, das ist so plötzlich, man kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist überhaupt kein nachvollziehbarer Streit. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Grund es war, aber es ist kein nachvollziehbarer Streitgrund, sondern du merkst halt direkt so, ach, das wird nur forciert, weil das jetzt für die Handlung nötig ist.
Sie war sauer, weil er sie hat stehen lassen, weil er unbedingt den Superhelden machen wollte.
Ja.
Und während er dann hinter irgendwelchen Super-Schurken hinterher ist, wird ihr noch die Tasche geklaut mit ihrem Portfolio, weswegen sie dann sowieso keinen Grund mehr hat, in New York zu sein und eigentlich sowieso quasi abreisen müsste oder wollte. Und sie sagt dann nur, wenn dir das hier besser gefällt, dann bleib halt hier, ich fahre jetzt zurück nach Hause.
Ja, guck mal, und so wie du das erzählst, könnte man es vielleicht sogar noch verstehen. Aber in dem Heft wirkt es direkt schon wieder, dadurch, dass die Dialoge auch so schwach sind, so forciert, dass ich echt gedacht habe, oh Gott, jetzt will er die nur trennen, die beiden. Und ich kaufe dem das halt in keinem Moment ab. Also diese Stärken, die diese ganze Union-Kiste haben könnte, dieses Alleinstellungsmerkmal, das funktioniert halt leider nicht, weil der Autor halt so schlecht ist. So.
Ja.
Das muss man einfach so sagen, zu unerfahren, um das zu erzählen. Also da ist diese Idee, wie wir das jetzt schon ein paar Mal gemerkt haben, vor allen Dingen bei Stormwatch, ist, es gibt eine Idee für eine Figur oder eine Comicserie, nämlich hier diese, der fällt da durch dieses Tor auf die Erde und wird von dieser Frau aufgepäppelt und die sind halt, werden halt ein Paar oder es gibt halt diese Beziehung zwischen den beiden und diese Fish-Out-of-Water-Story und dann weiß man nicht mehr, was man damit machen soll. Dann wird das Ganze nicht richtig zu Ende geführt. Weil man dann schon einfach nur diese Idee hat und dann schon nichts mehr zu erzählen. War ja bei Wildstorm ähnlich.
Das Ganze findet hier seinen Höhepunkt darin, dass ja in Nummer 4, in diesem Flashback, alles auch nur noch erzählt wird. Das Ding ist voll von Captions, in denen Union erzählt und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Also im Prinzip den Leser nochmal durch die ganzen Panel durchführt.
Ja.
Was auf der einen Seite ein bisschen hilft, weil ja das Artwork von Teixeira da halt auch nicht so deutlich ist, dass man das immer genau weiß, was da passiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch fürchterlich nervig, das so zu lesen.
Ja, das ist ein ganz idiotischer, kann man ja anders sagen, Kniff. Und zwar hier im letzten Heft halt Union auf seine Kollegen quasi von seiner Welt treffen zu lassen und ihm dann erzählen zu lassen, was ihm vorher passiert ist. Gut, dieses kleine bisschen muss man ihnen zugutehalten, es wird nicht nur erzählt, sondern es wird halt auch gezeigt, quasi als Rückblende. Und in den Captions, wie du schon gesagt hast, erzählt Union dann, was passiert. Das ist leider insofern auch da nicht gelungen, weil er, was du gerade schon sagtest, zum einen in den Captions erzählt, was wir sehen in den Bildern, zum anderen sich dieses die Captions aber nicht so lesen, als würde er es seinen Kollegen erzählen, die Story. Also wie man einem das wirklich erzählen würde, sondern es liest sich als Captions, die zwar die Stimme von Union sind, aber die diese Rückblende begleiten und nicht wirklich so, wie es eigentlich gedacht ist. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich eine total bescheuerte Idee ist, im letzten Heft hinzugehen und zu sagen, ach, was übrigens wirklich passiert ist, laber, 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 das alles so abzuspulen. Weil man hat sich diese ganzen Sachen nicht gefragt. Es ist so, als wollte er sagen, haha, hättet ihr nicht gedacht, dass das passiert ist? Und nein, habe ich nicht gedacht, weil ich habe mir überhaupt nichts gedacht, weil das ist gar nicht genug aufgebaut worden, als dass ich mir irgendwas hätte dazu denken können. Und jetzt erzählst du mir das so. Und wie schlecht das gemacht ist, sieht man tatsächlich an einer Stelle, in der Union seinen Kollegen etwas erzählt, was einfach nur wiederholt, was im ersten Heft passiert ist. Das heißt, wir lesen nochmal, was wir schon gesehen haben, als Erzählung von Union an seine Kollegen und die sagen knallhart, ja, das wissen wir ja schon. Also der Leser weiß es, Union weiß es, die wissen es, aber es wird trotzdem nochmal erzählt.
Vor allem ist das Ganze so verwirrend mit diesem Flashback, dass die Koloristen im vierten Heft durcheinander gekommen sind mit der Farbe der Stäbe. Weil Union hat ja bis zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Monarchen erledigt, einen grünen Stab und einen grünen Justice Stone und anschließend einen blauen Stab und einen blauen Justice Stone. Das haben die Koloristen aber scheinbar nicht so ganz mitbekommen und haben dann an zwei Stellen die Farbe verwechselt.
Als wäre es nicht verwirrend genug. Und wie gesagt, Teixeira hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Es gibt diese in dem vierten Heft diese eine Szene mit dem Vater und dem Sohn, die da am Angeln sind und Union fällt in das Wasser. Und ich habe die dreimal gelesen und ich weiß immer noch nicht genau, was da passiert.
Ach so, was ich in der Zusammenfassung vergessen habe, glaube ich. Das ganze Dorf, also das ganze Chichester, ist voller Protectorate-Leute gewesen. Das heißt, das war im Prinzip eine Protectorate, nein, sorry, eine Directorate-Base, so rum.
Wie konntest du das jetzt auch wechseln jetzt? Protector Rate und Director Rate, das ist doch so signifikant anders, das kann man doch nicht verwechseln.
Ja, genau. Das ganze Ding ist eine Basis des Directorate und auch der Vater, der dann seinen Sohn angelt.
Ich dachte schon, wieso ist der denn jetzt böse?
Ja, genau. Auch der Vater, der mit seinem Sohn angelt, ist ein Directorate-Soldat, der Union dann natürlich erkennt, weil er ja seine Protectorate-Rüstung anhat und ihm dann mit einem Stab einen auf den Deckel haut.
Das macht er. Ich denke so, wieso ist denn der Angelvater plötzlich böse? Siehst du, da war mein Gehirn schon ausgeschaltet. Das habe ich nicht gerafft. Ist der Sohn denn auch ein Protector-Director? Man weiß es nicht.
Der Sohn wäre im Prinzip auch einer, aber ist halt noch ein Kind. Und deswegen hat Union ja dann auch hinter das schlechte Gewissen, dass er die Kinder auch mit ermordet hat. Die ja vielleicht nichts dazu können.
Die wollen ja nur angeln. Naja. Es ist, wie man merkt, es ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich absolut nicht lesenswert. Es ist nicht nur in dem Wildstorm-Teil, sondern in der ganzen Diagnose Comics bisher das Schlechteste, was ich lesen musste. Mit Abstand.
Musste.
Ja, das musste ich ja lesen, weil da kann man ja jetzt nicht, wenn wir sagen, wir lesen jetzt Wildstorm hintereinander, also das musste ich ja dann wirklich lesen. Das hat keinen Spaß gemacht.
Richtig. Bleibt im Prinzip noch die Frage, wo ist William Shatner, wenn man ihn braucht?
Ja, genau.
Denn das ist die Frage, die sich Jill stellt, als sie Omen aus einem, wo ist er runtergekommen? Ich glaube, in einem zugefrorenen See oder sowas.
Ja, irgendwie sowas.
Genau, er ist auf einem zugefrorenen See runtergestürzt und sie versucht halt, ihn irgendwie vom Eis zu ziehen und sagt dann, wo ist eigentlich William Shatner, wenn man ihn braucht?
Klang in seinem Kopf wahrscheinlich auch clevererer als dann nachher.
Ich überlege, 92, 93, 94 ist William Shatner da so groß noch gewesen?
Keine Ahnung. Haben wir
gerade noch irgendwelche Star Trek-Filme raus?
Weiß ich nicht. Es ist wie vieles andere in dieser Miniserie extrem schwer nachvollziehbar.
Ja.
Es ist ein bisschen schade, dass man den Zeichner so verheizt hat.
Er hat danach auch ganz lange nicht mehr viel gemacht.
Nee. Hatte wahrscheinlich die Schnauze voll irgendwie, wer weiß.
Ja, er hat gesagt, nee, nach der Aktion kann ich mich nichts mehr blicken lassen. Und ist dann irgendwie in den 2000ern dann wieder entscheidend aufgetaucht und hat dann da bei Marvel nochmal ein bisschen was gemacht.
Ja, also das muss man, du sagtest ja eingangs, man kann es auch nur schwerlich nachholen, zumindest auf Deutsch irgendwie oder in irgendeiner digitalen Form oder in einer Sammlung oder sonst irgendwas. Also man müsste entweder sich das irgendwie illegal besorgen oder in irgendwelchen Wühlkisten, in gut sortierten Comic-Shops, die noch die ganzen 90er-Reste da rumfliegen haben, gucken, wenn man das denn unbedingt wollte. Empfehlen können wir es nicht.
Und selbst da muss man halt aufpassen, weil es gibt zwei Volumes.
Genau, es gibt zwei Volumes. Zu dem anderen kommen wir dann auch noch. Kommen wir zu dem anderen noch? Ja, wahrscheinlich.
Ja, zu dem ersten Block kommen wir noch, bevor das Crossover kommt.
Nicht, dass ich meine Worte bereue, aber ich sage mal, es kann ja nur besser werden. Ob dem dann tatsächlich so ist, keine Ahnung.
Ganz ehrlich, natürlich, weil die nächste Folge in unserem Wildstorm Special ist Wildcats Trilogy plus Wildcats Special und Wildcats Nummer 0. Ich habe es schon gelesen. Ich kann dir versprechen, es wird besser.
Nee, ich meine auch mit der zweiten Union-Serie.
Ach so, das meinst du, ja.
Ja.
Anderer Zeichner, selber Schreiber. Schauen wir mal.
Ja, insgesamt auch ein sehr forgettable, nicht erinnerungswürdiger Superheld. Hätte es komplett gar nicht gebraucht, wahrscheinlich, die Figur.
Ja, wie gesagt, also die Volume 2 ist irgendwie Teil des nächsten Crossovers. Und das übernächste Crossover, also nicht Wildstorm Rising, sondern Fire from Heaven, da wird er, glaube ich, dann auch noch mal tatsächlich wichtig oder eine alternative Weltversion von ihm wird irgendwie wichtig.
Ja gut, aber das hat man halt gemacht, weil es die Figur halt gibt, aber insgesamt ist das jetzt nicht, also zum Beispiel bei Deathblow sage ich noch, obwohl das jetzt nicht auch nicht funktioniert hat, denke ich so, ach so, als Charakter für Gastauftritte und so, als Figur an sich, so als Punisher-Ersatz für das Wildstorm-Universum, finde ich den ja ganz gut. Also, ne, auch mit seiner, kommen wir ja später noch zu, wie er eingebunden ist in Team 7, glaube ich, und worein auch immer. Das ist ja alles ganz interessant, aber Union, weiß ich nicht.
Ich glaube, Union wird auch später noch Teil von Seven Guard, dieser Spin-off von Wildcats. Aber das ist in der fernen Zukunft, ob wir da jemals hinkommen.
Nicht, wenn die Qualität sich nicht signifikant steigert, weil dann sage ich nämlich irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Deswegen kommen wir da definitiv dann nicht hin, wenn das so bleibt.
Wir machen jetzt erstmal bis Wildstorm Rising fertig. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir danach überhaupt noch Podcast machen.
Ob ich noch Nerven habe danach. Ja gut. Du hast schon gesagt, als nächstes kommt dann die Wildcats Trilogy.
Genau.
Die Ausgabe 0 und das Special.
Richtig, die packen wir dann zusammen. Dann sind es 5 Hefte.
Ja.
die kann man auch inhaltlich gut genug zusammenfassen, dass wir da eine Folge rauskriegen.
Okay.
Und ansonsten, in 2 Wochen werden wir uns Percy Pickwick widmen.
Ah.
Da gehen wir dann ganz weit zurück.
Freue ich mich. Siehst du, wird ja dann da auf jeden Fall schon mal besser.
Ja, da kommen dann die alten Yps-Zeiten hoch.
Ja. Ja, da freue ich mich drauf.
Ich auch. Gut.
Danke fürs Zuhören.
Dann war es das für heute. Entschuldigung dafür. Bleibt bei uns. Ich verspreche, es wird besser. Und es kommen auch wieder Dinge, die man tatsächlich nachlesen kann und auch nachlesen möchte, weil sie dann tatsächlich gut sind.
Ja.
Ganz bestimmt.
Aber das Schlimmste haben wir aus den Füßen.
Macht's gut.
Tschüss.